Sam Woll. Ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier-Hassler und Michael Ecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sam Woll. Wir sind mittlerweile schon in der 5. Episode angelangt. Ich bin der Ecker Michael, Chefredakteur des Osttiroler Boten, und mir gegenüber sitzt der Dieter Meier-Hassler, der Kolumnist des Osttiroler Boten. Servus. Ganz besonders freut es mich, dass wir heute das erste Mal bei Sam Woll an Gast da haben. Bis jetzt war es ja immer ein Dialog zwischen uns zwei, Dieter. Ich glaube, es ist ganz lustig, uns zwar zuzuhören, aber irgendwann ist es auch Zeit, dass wir wen dazuholen, gell?
Ja, eine fachliche Expertise von einem der bekanntesten Osttirolern und natürlich den Mr. Tourismus Franz Deuerl wertet unseren Podcast sicher schneidig auf.
Grüß dich, Franz.
Ja, grüß euch. Eine besondere Ehre für mich, dass ich da der Erste sein darf.
Fein, dass du da bist. Ich möchte starten mit einer kurzen Transparenzfrage. Wir sind alle bei du, wir drei. Ich kann gleich aus meiner Sicht anfangen. Wir kennen uns, glaube ich, seit 2014 intensiver. Da habe ich im Journalismus angefangen. Und seien wir uns ehrlich, wie es in Osttirol ist, du bist mit den wichtigsten Player bald einmal bei du. Das Sie spielt sich in Osttirol in dem Sinn eigentlich nicht.
Ja, das ist, glaube ich, was Spezifisches bei uns in Osttirol. Gott sei Dank sind wir im Bezirk untereinander per Du, da redet sich's auch leichter, und ich glaube, das sollte man auch weiterhin so halten. Also ich tue mir viel leichter, also mit Leuten per Du zu kommunizieren, wenn man auch oft heikle Themen bespricht, aber ich glaube, das ist wichtig und gut so.
Dieter, woher kennst du den Franz? Ich glaube, ihr kennt es euch länger.
Das ist ja schon gar nicht mehr wahr. Ich war noch Schüler in der Hack. Franz war damals Bankdirektor in Lienz und der hat auch damals brav meine Schülerzeitung gesponsert. Und damals ist ein 17-jähriger Schüler in die Bank gegangen und das erste Konto aufgemacht. Und damals hat er mir schon gleich das Du angeboten. Also da war ja er der Banker, eher Schüler. Also das war immer schon sein Franzer Ort, mit den Leuten, mit denen er zu tun hat, sehr freundschaftlich und sehr kollegial umzugehen. Deswegen ist, wie er richtig sagt, in Osttirol ist es einfach üblich, wenn man sich kennt und miteinander zu tun hat, dann tut man sich mit dem Du einfach viel leichter.
Ich glaube, dann starten wir ins Thema ein. Ich war am vergangenen Wochenende im Radl schon auf dem Blöckenpass, bin also quasi schon im Sommermodus und bereite mich auf die Dolomiten-Radrundfahrt vor. Allerdings sind wir heute da, um den Winterrevue passieren zu lassen. Und da würde mich von dir interessieren, Franz, wie schaut es denn aus? Der Schneefall war ja jetzt nicht so super heuer.
Ja, also wir können auf einen sehr durchwachsenen Winter zurückblicken. Das hat ja natürlich mit den verhaltenen Schneefällen begonnen. Also wir und andere Skigebiete haben sich auch schwer getan, Anfang Dezember die Pisten zu präparieren, also für die Gäste fertig zu machen. Das ist uns Gott sei Dank geglückt mit viel Aufwand und viel Einsatz. Das ist also nicht nur jetzt in Lienz der Fall, sondern auch in allen anderen Skigebieten in Osttirol dasselbe gewesen. Aber man muss auch natürlich eins wissen, es wird immer intensiver von den Kosten, von den Aufwendungen für die Bergbahnen, die Energiekosten, die Mitarbeiterstunden, die also für die Beschneiung anfallen, die Maschinenstunden. Also so gesehen kein leichtes Unterfangen auch für die Infrastrukturbetreiber, aber natürlich auch für die Hotelbetriebe. Wir haben also im Dezember sehr erfreulich beginnen können mit Nächtigungszuwächsen zum Vorjahr. Man muss natürlich da auch festhalten, dass es immer unterschiedlich ist. Es sind nicht alle Betriebe gleich gelagert, die haben nicht alle dieselben Zielgruppen. So gesehen ist die Auslastung immer unterschiedlich. Aber der Winter hat sich dann fortgesetzt. Jänner war ja auch noch sehr zufriedenstellend. Februar war schwierig. Der März ist auch nicht ohne. Und was natürlich für uns also in diesem Winter die besondere Herausforderung ist, dass wir erst am 18. April Ostern haben, und diese Überbrückung machen die wenigsten Betriebe mit, weil es einfach mit den Personalkosten Probleme gibt. Also das rechnen sie nicht, wenn man so lange Durchstrecke durchtauchen muss. Das ist finanziell nicht tragbar und zugesehen. Werden wir schauen, was die Winterbilanz bringt. Ich gehe davon aus, dass wir den letztjährigen Level halten können. Aber die Zeiten, wo man natürlich also Zuwächse hat ohne Ende, das sind eigentlich eher vorbei. Wir haben in Osttirol natürlich auch ein Problem, dass viele Betriebe und Familienbetriebe sich immer schwerer tun, also praktisch das Ganze aufrechtzuerhalten, also auch im personellen Umfeld. Mhm. Der Einsatz der Familien wird immer intensiver, die müssen immer nur mehr arbeiten, um das zu kompensieren. Und so gesehen haben wir leider in dem Winter jetzt schon 3, 4, 5 Bettenbetriebe, also die maßgeblich sind, nicht zur Verfügung gehabt. Und das sind immerhin also einige tausende Nächtigungen, die da weggebrochen sind. Mhm. Und das haben andere Betriebe oder andere Betten wieder wettmachen müssen. Also so gesehen kann man sagen, die Nachfrage nach Osttirol ist eine gute, aber die Rahmenbedingungen sind also herausfordernd.
Ich glaube, auf das Thema, dass Betriebe weggekommen sind, da müssen wir danach nochmal eingehen. Was mich jetzt konkret interessieren hat, war es ein großer Wettbewerbsnachteil. In Nordtirol hat es ja doch im Dezember schon relativ viel geschneit. Da war quasi um Weihnachten nur ein Winterwanderland. Im Inntal auch, vor allem Aachensee, Seefeld, Degging. War das ein Wettbewerbsnachteil für Osttirol?
Ich glaube, der Saisonanfang war es kein Wettbewerbsnachteil, weil ja die Buchungen schon platziert sind. Also so gesehen, ob da zu viel Schnee oder wenig Schnee kommt, dann, wenn die Pisten präpariert sind, spielt es nicht unbedingt die Rolle. Wo wir wieder einen kleinen Vorteil haben, ist, dass wir einfach mehr Sonne haben, mehr öfter schöne Wettertage haben als wieder in Nordtirol. Nordtirol kann einen Föhntag oder zwei Föhntage alles zunichte machen, was auch immer wieder der Fall ist. Also das, glaube ich, kann man nicht so sagen. Aber es war einfach der Winter schwierig mit den Schneebedingungen. Und wir haben ja natürlich andere Angebote auch, nicht nur das alpine Skifahren, sondern wir haben sehr viel investiert in den Langlaufbetrieb. Wir haben unterhalten in allen Tälern Langlaufläufe mit einem großen finanziellen Aufwand.
Man muss ja dazu sagen, dass Lavand relativ lang gegangen ist. Also ich bin, gut, letzte Woche war es dann, glaube ich, zu warm, aber bis dahin ist, glaube ich, ganz gut gegangen, oder?
Ja, Lavand ist an sich eine Erfolgsgeschichte. Wir haben ja da Langlaufkurse jetzt schon seit mehreren Jahren abgehalten, wo wir immer so 200-300 Teilnehmer gehabt haben. Und das hat natürlich da in Lienz und Talbot einen Boom ausgelöst. Wir haben allein in Lienz knapp 1000 Saisonkarten verkauft. Und in Lavand haben wir eine Loipe mit 6,5 Kilometer, die wir täglich pflegen, mit ordentlich Kunstschnee versehen haben, also eine richtige Decke aufgetragen haben, die den ganzen Winter gehalten hat. Wir haben nur Lob erfahren, die Leute sind sehr zufrieden damit und das ist so, dass in der Langlaufsport wieder ein Trend, ein Boom erlebt und deswegen Osttirol ist ein Eldorado dafür. Wir haben so viele schöne Leute in den Tälern, wir müssen die nur noch stärker bevölkern, also das heißt, das Ganze stärker bewerben. Man muss im Winter natürlich auf mehr Standbeinen stehen, das ist unweigerlich, der Skisport ist nicht der günstigste. Viele kennen sie das oder wollen sie das auch nicht leisten. Da muss man Alternativangebote haben. Mhm. Also in der Hinsicht sind wir auf keinen schlechten Weg.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Kannst du es einschätzen, wie ist jetzt der Anteil immer noch 80% Skifahrer, was im Winter kommen, oder? Also, oder mehr?
Nein, das ist also unbestritten. Also 80% ist der alpine Skisport. Der wird immer in der Hauptträger der Wintersaison sein. Also das müssen wir uns im Klaren sein. Demzufolge müssen wir natürlich auch weiterhin in die Infrastruktur investieren. Wenn ich jetzt da allein in Lienz das betrachte, dann haben wir natürlich einen erheblichen Investitionsbedarf, auch am Zettersfeld oben, weiters die Beschneiung zu verbessern, schauen, dass wir mehr Wasser zur Verfügung haben. Also es sind so viele Dinge, die anstehen. Und das kostet natürlich immens viel Geld, nicht? Und das decken die jährlichen Preiserhöhungen nicht einmal ab. Also die Leute sind jetzt schon sehr preissensibel, verstehe ich ja nicht, weil die Einkommen wachsen nicht ins Unendliche. Und aber so gesehen muss man die andere Seite sehen, weil wir tun uns immer schwerer, das wirtschaftlich über die Bühne zu bringen.
Also wenn ich die richtig verstehe, durchs Buchen, durchs Marketing und die Werbung und die, was man macht, ist es jetzt gar nicht so schwierig, die Gäste herzukriegen, wenn der Schnee knapp ist. Aber die Kosten, also die Kostenschere, ist eher das größere Problem als wie die Auslastung, oder?
Ja, natürlich. Also die Kosten im Winter sind enorm, wenn man jetzt den alpinen Skisport bezeichnet. Aber es ist auch natürlich im Langlauf das Ähnliche. Wir betreiben in alle Tälern, wie ich schon gesagt habe, Loipen. Wir haben also 12 Loipenmaschinen, die 270.000 Euro kostet. Da brauchst du schon einen Fahrer. Das ist irrsinnig aufwendig. Und man muss wissen, dass natürlich in alle Tälern nicht eine starke Frequenz ist. Und trotzdem erhaltet man das aufrecht.
Aber rentiert sich das oder ist das quasi ein Dienst irgendwo an die Einheimischen?
Dann? Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist genau die richtige Frage. Und das muss man einfach einmal jetzt anführen. Der Tourismusverband ist an und für sich einer der maßgeblichsten Betreiber von Infrastruktur, die zu einem überwiegenden Anteil auch den Einheimischen zugute kommt. Also das heißt, wir investieren so viel Geld, das meinte ich, nicht tun müssten, wenn man rein das auf die Gäste bezieht. Das ist jetzt beim Langlauf ein Beispiel. Aber das ist also mit uns sehr viel für die Einheimischen. Und wenn man schaut, was der Tourismusverband ansonsten noch für die Allgemeinheit ausgibt oder für die Veranstaltungen, für die Vereine, für die Musikkapellen, das sind hunderte Tausende Euro. Aber das ist auch richtig und gut investiert, weil das rundet die Tourismusgesinnung ab. sprechen jetzt immer mehr von Lebensraum Osttirol oder Tirol. Und da geht es darum, dass alle sich dabei wohlfühlen, wenn wir auch Tourismus machen. Und die Gesinnung ist momentan im Bezirk eine überaus gute. Das muss ich sagen, bin ja schon lange davon dabei. Also das habe ich noch nie gehabt, dass es einmal momentan so eine gute Stimmung gibt.
Das kann ich unterstreichen. Ich war ja eigentlich bei den letzten Versammlungen des Tourismusverbandes immer dabei. Und ich kann mich noch an die Versammlungen vor 10 Jahren erinnern, wo es doch freundlich ausgedrückt wild zugangen ist. Richtig, ja. Und die letzten 2 Jahre waren wirklich relativ konstruktiv. Natürlich gibt es hier und da Kritik, aber grundsätzlich hätte ich gesagt, die Stimmung ist gut. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass die finanzielle Situation des Verbandes gut ist?
Natürlich, ja. Also, wenn man ein entsprechendes Budget hat, kann man natürlich viel Nutzen stiften. Ob das Geld immer sinngemäß oder zweckmäßig eingesetzt ist, darüber lässt sich streiten. Da bin ich selber mir oft nicht im Klaren, aber es ist einfach schwierig, bei 33 Gemeinden überall das Geld richtig zu platzieren. Das ist einfach in erster Linie den Tourismus dient. Man muss da an und für sich das ganze Umfeld betrachten, wenn man irgendwo in einer Gemeinde was tut. Und das ist individuell bei jeder Gemeinde unterschiedlich. Mhm. Aber in Summe kann ich nur sagen, wir haben 33 Bürgermeister, eben mit allen ein gutes Einvernehmen. Wir kommunizieren wöchentlich, also ich kommuniziere am Tag mit 5 Bürgermeister regelmäßig. Mhm. Und das Miteinander macht es momentan so gut. Also wir sind erfolgreich, wir können viel realisieren, weil es der Gedanke miteinander sehr ausgeprägt ist. Und es gibt momentan eigentlich keinen nennenswerten Streit oder überhaupt momentan kann, und es geht darum, dass also wir alle in die gleiche Richtung ziehen. Es ist sicherlich so, dass nicht immer die Ansichten dieselben sind, aber man muss halt einfach sich auf ein Ziel einigen und das dann verfolgen. Mhm. Und das gelingt uns momentan relativ gut.
Es gibt diese 33 Gemeinden, wobei ich den Eindruck habe, dass es schon Gemeinden gibt, wo es besonders aktive Ortsgruppen gibt. Irgendwie hat man so das Gefühl, Matre, die sind relativ aktiv momentan. Täuscht es, dass da doch ein paar aktiver sind als andere?
Absolut richtig. Wir haben also in der Zwischenzeit noch einige Ortsausschüsse dazu gründen können. Und dort, wo aktive Ortsausschüsse sind, da funktioniert es natürlich. Die sind sehr fordernd, die haben Projekte, die wollen vom Verband der finanzielle Begleitung, die wollen Projekte umgesetzt haben, sind natürlich energisch in ihren Begehrlichkeiten. Aber mir ist lieber, ich muss bremsen, als anschieben. Und deswegen ist ja jeder Ort, wo Tourismus gemacht wird, gut beraten, wenn sie einen Ortsausschuss haben. Aber wir haben also in den letzten Jahren noch nie so viele Projekte umsetzen können. Ich glaube, das war in den letzten 30 Jahren nicht der Fall, dass wir so viel umgesetzt haben wie in den letzten 3 Jahren.
Wie viele Gemeinden gibt es, die gar keinen Ortsausschuss haben?
Ja, da gibt es schon ungefähr 10, 12 werden es noch sein, wo halt eigentlich kein Tourismus stattfindet. Aber auch dort, wenn da vom Bürgermeister oder von Vereinen Begehrlichkeiten kommen, begleiten wir das. Ich schaue das immer so an, was bringt die Gemeinde an Pflichtaufkommen, Pflichtbeiträge und Nächtigungsabkommen sind meistens dort verschwindend. Mhm. Aber da musst du auch dort irgendwie einen Ausgleich schaffen.
Das sind auch die Banken, oder was, was neben dem Weg stehen.
Ja, also wir müssen im ganzen Bezirk unsere Aktivitäten setzen. Wenn ihr heute schaut, die Gemeinde Nussdorf-Devern zum Beispiel ist eine große Wirtschaftsgemeinde, wo wir also in Summe fast 1 Million generieren. Natürlich musst du dort auch einen Leistungsaustausch machen und auch dort gibt es natürlich einen Ortsausschuss, der ist jetzt ja noch wieder übrigens neu konstituiert und da ist einfach ein faires Miteinander, das zum Beispiel mit dem Bürgermeister vorne wunderbar funktioniert, einfach wichtig.
Mhm. Jetzt eine andere Gemeinde im Talboden ist Nickelsdorf, Dieter, und da kommst du ins Spiel, du hast ja einen Hotelbetrieb, der meines Wissens über den Winter nicht offen gehabt hat. Warum?
Ich habe mich im Winter entschlossen zuzumachen, schon vor vielen, vielen Jahren. Hat ganz einen anderen Grund, weil ich derart klein bin und mir uns entschlossen haben, kein Restaurant mehr zu haben. Das ist ein betriebswirtschaftlicher Grund, weil der Wintergast natürlich am Abend nicht mehr weg will. Aber das hat jetzt mit dem Tourismusverbund nichts zu tun. Das ist meine ganz persönliche Entscheidung. Ein Gästehaus zu führen, du brauchst in der Nachbarschaft in 5 Gehminuten ein Restaurant. Sonst hast du im Winter echte Probleme, was im Sommer nicht
hast. Wobei das, glaube ich, schon mit dem zusammenhängt, was der Franz vorher gesagt hat, dass Betriebe nicht mehr aufgesperrt haben, wahrscheinlich auch wegen Personal, oder, Franz?
Ja, das Personal ist nach der Covid-Zeit ein Riesenproblem. Mhm. Also das hat es früher in der Form ja gar nicht gegeben, aber die Betriebe tun sich immer schwerer, Personal zu finden. engagiertes Personal. Es sind natürlich oft dann natürlich Leute, die halt notgedrungenerweise einen Arbeitsplatz suchen, den man nehmen muss, weil man überhaupt keine hat. Leidet die Qualität runter. Aber mir insgesamt in Osttirol ist das größte Problem, was ich sehe, ist der Qualitätsbettenmangel. Also wir können die Infrastruktur ja nur betreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel blicke auf Lienz. Wir haben einfach zu wenig Betten, um zwei Skigebiete zu betreiben. Es ist einfach absolut unmöglich. Nicht?
Darf ich da halt ganz kurz einhaken? Bettenmangel, schon klar, wir haben einen vorletzten Podcast oder einen zweitvorletzten haben wir über die Gastronomie in Osttirol geredet. Und mir geredet, es gibt Tage, so der 1. Jänner war so ein Tag, du warst gar nicht so einfach, ein Restaurant in Lienz zu finden. Und wenn man jetzt so Hotels kriegt, wie das Harry's Home, was ja schön ist, das Lienz, das Kind, was selber gar kein Restaurant mehr betreibt, haben wir da nicht dann auch ein Problem mit der gastronomischen Versorgung?
Momentan ein großes Problem mit der Versorgung, mit der gastronomischen. Aber wo, das ist immer eine Frage Angebot und Nachfrage. Natürlich, mit solchen Betrieben steigt die Nachfrage, dann sehen sich auch mehr Gastronomen eine Möglichkeit, wieder was Neues oder was zu eröffnen oder was zu tun. Also das hängt ja hinten noch.
Momentan, du meinst, wenn jetzt 300 Betten mehr sein, dann sind natürlich auch 300 Gäste, was essen will und dann sieht sich einer wieder ein Geschäft und, genau, und dann so passt die Auslastung
momentan
wieder.
Momentan sind wir absolut unterversorgt. Aber in Lienz zum Beispiel kommt jetzt ja wieder ein weiteres Hotel mit ungefähr 200 Betten.
Was ist das? Das ist mir jetzt neu.
Ja, in Lienz gibt es ein Projekt, das also in der Realisierungsphase ist und das sollte an und für sich in 2 Jahren stehen.
Kommt das im Tal herum?
In der Stadt. In der Stadt. Und wir sind um jedes Bett dankbar. Ein großes Problem ist natürlich die Finanzierbarkeit von Investitionen. Man muss auch wissen, dass viele Familienbetriebe und andere einen Investitionsstau im Betrieb haben und den nicht angehen können, weil es einfach die Suppen zu dünn ist. Nicht? Also das heißt, das Förderwesen ist ja fast versiegt. Osttirol ist ein regionales Sonderfördergebiet, immer noch. Wir haben eine Bettenoffensive gehabt, die haben wir ins Leben gerufen. Das hat ja dann Förderung gegeben bis zu knapp 20%. Das ist dann abgesagt worden, was uns natürlich keine Freude bereitet. Und ich bin der Meinung, wir müssen in Osttirol gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und anderen, also neuerlich einen Anlauf beim Land machen, dass wir eben wieder in ein Sonderförderprogramm reinkommen, weil ohne der finanziellen Begleitung wird mir uns in Osttirol sehr schwer und da brauchen wir nur schauen, eben wie viele Familien sich da 24 Stunden fast schon am Tag abquälen und nicht das nötige Kapital erwirtschaften können, um zu investieren. Und da brauchst
du
einen Schub.
Jetzt hast du aber schon relativ gute Connections ins Tiroler Landhaus, würde ich sagen. Tut sich da was?
Ja, natürlich haben wir haben sehr gutes Einvernehmen mit den Förderstellen, also auch mit dem Dr. Frischmann und seiner Abteilung, auch mit Mario Gerber, also das passt, das ist wirklich eine sehr gute Geschichte. Die haben natürlich die Prämisse, sie müssen 9 Bezirke versorgen und Entscheidungen treffen, aber in dem Fall bin ich ein bisschen ein Patriot und sage, Osttirol hat natürlich einen Sonderstatus, wir sind der zweite Landesteil, sind verkehrsgeografisch ganz irgendwo anders, haben ganz andere Zielmärkte als wie der Nordtiroler Raum. Wir haben keinen Flughafen, der so 8 Millionen Nächtigungen im Jahr allein generiert für die Region. Wir haben also ganz andere Voraussetzungen und der Osttirol verdient einen Sonderstatus in vielerlei Hinsicht und besonders natürlich im Förderprogramm. Deswegen sind wir auch noch das regionale Sonderfördergebiet ausgewiesen und das müssen wir ausschöpfen. Und da bin ich schon der Meinung, dass wir auch von der politischen Seite entsprechende Unterstützung benötigen und das muss natürlich auch von Osttirol ausgehen.
Also hast du den Eindruck, dass die regionalen Player in der Tiroler Landespolitik da genug unternehmen?
Das ist eine schwierige Frage. Die regionalen Player sind natürlich draußen wenige von vielen, nicht? Und die tun sich natürlich auch nicht leicht, sich dort durchzusetzen. In erster Linie muss das Begehren oder die Forderungen müssen von der Wirtschaft kommen und müssen fundiert sein. Das lässt sich natürlich auch alles ausargumentieren und darstellen. Aber da müssen wir geschlossen beim Land Tirol anklopfen und sagen, lieber Mario Gerber, lieber Landeshauptmann, wir brauchen in Osttirol diesen Input, weil sonst werden wir da nicht weiterkommen. Wir haben, da muss ich noch mal was dazu sagen, und das ist halt einfach Fakt. Wir haben einen Bezirk Landeck, der hat 19.800, dazwischen hat 4- und 5-Sternbetten, wir haben 3.000. Das sind genau das gleich große flächenmäßig oder das größere Gebiet, und wir brauchen einfach Betten, und damit wir wirtschaftlich noch weiterkommen und nachhaltig Tourismus betreiben können.
Aber jetzt tut sich ja eher ein bisschen was, jetzt haben wir gehört, in Lienz soll was entstehen. In St. Jakob gibt es sogar 2 geplante Projekte. Das im Tal ist sicher weiter als das am Staller Sattel. Und dann gibt es noch im Matt 3 Projekte. Sind das zu wenige oder wird es noch mehr brauchen?
Nein, die Betten kommen. Also wir brauchen natürlich Betten. Wir brauchen Betten, die also praktisch zu unserem Angebot gut dazu passen. Wir haben ja in Osttirol eine sehr ausgeprägte Philosophie mit der unberührten Natur, Naturerlebnis, das steht bei uns im Vordergrund. Dass Betten am Stall aus Ortloben kommen, ist natürlich eine Frage, da müssen andere, da muss die Raumordnung mitspielen, da müssen viele andere mitspielen.
Bist du Befürworter dieses Projekts?
Ich halte mich da relativ wertfrei, das entscheiden dann andere. Aber wie gesagt, Betten brauchen wir da und dort. Wir verlieren jährlich hunderte Betten.
Mhm. Also, darf ich noch mal ganz kurz einhaken, ja. Weil ich kann mich erinnern, weil du die Forderung, ich bin ja jetzt auch seit 36 Jahren im Journalismus, weil der Franz sagt Sonderstellung Osttirol, vor 25 Jahren haben wir das damals, ich als Journalist und er als damals Osttirol-Werber und jetzt halt DVB-Chef, gesagt, Osttirol ist das 10. Bundesland, touristisch gesehen, haben wir große Schlagzeilen gemacht und damals auch von Weingarten danach haben wir eine Sonderförderung gekriegt, kannst du dich erinnern. Und also das war, also da hat er anständig auf den Tisch geklopft, war er immer schon bekannt dafür. Was du jetzt sagst von die Betten her, wir verlieren da leider Gottes immer wieder, gerade die kleinen Pensionen im Privatbereich, ist jetzt, wenn wir neue Hotels kriegen, wir sind ja halt immer noch ein Nullsummenspiel, oder? Ist sehr gefährlich,
nein,
oder?
Momentan ist die Bilanz nicht ein Nullsummen, sondern wir verlieren.
Wir verlieren
Betten. Und das kann auf die,
also die neuen Betten, was wir kriegen, ist eigentlich erst eine Kompensation.
Die fangen das nicht auf, sondern nur die bessere Auslastung der neuen Betten kompensiert das in den Nächtigungszahlen. Und das ist einfach zu wenig. Aber weil du sagst, 10. Bundesland, natürlich waren wir, und das sind wir eigentlich im Mindset immer noch, weil wenn man sagt, wir haben damals die Osttirol-Werbung gegründet. Dort gäbe die Südtirol-Werbung, die Kärnten-Werbung, die Tirol-Werbung, die Steiermark-Werbung, Salzburg-Werbung. Und damit waren wir eigentlich ein definiertes Bundesland vom touristischen Auftritt. Nicht? Also das heißt, Osttirol ist ja im Prinzip in dem Verständnis ein Land, nicht? Also das topografisch allein darstellt. Und das war ja für uns auch wichtig, dass wir mit der Marke Osttirol jetzt 30, 35 Jahre am Markt sein, weil das Verständnis von einem Wiener, wo wir eigentlich einen starken Herkunftsmarkt haben, der fährt nicht nach Tirol, wenn er nach Osttirol fährt.
Übrigens sagst du mal einen Wiener, irgendwann hat der Kalbauer oder irgendeiner hat die Leute befragt und hat gesagt, ich soll Bundesländer aufzählen, haben tatsächlich da im Radio dann zwei Wiener Osttirol als Bundesland aufgezählt.
Dann haben wir ja schon was geschafft, nicht? Ja, schon. Nicht? Ja. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, auch für die Positionierung der Destination Osttirol, dass man da entsprechend mit der Marke nach außen geht. Also es ist uns in Wien draußen die Marke Tirol nicht hilfreich, weil es assoziiert mit Seefeld, Kitzbühel, St. Anton, Zillertal und Ötztal und Innsbruck und vieles andere mehr, der Kitzbühel, aber nicht mit Osttirol, also jetzt in Inland.
Jetzt habt ihr das ja beschlossen, das Marketingbudget zu erhöhen. In welche Richtung geht es? Welche Aktivitäten setzt man da? Und wo will man hin? Also wahrscheinlich auch im deutschen Markt vermehrt noch, oder?
Ja, ganz abgesehen von der Marktgewichtung, natürlich der deutsche Markt der stärkste Markt. Wir haben da immerhin noch an die 50% der Herkunftsgäste. Wir setzen uns immer stärker natürlich auch, besonders im Winter auf Kroatien, auf Polen ist natürlich auch ein großes Potenzial, ja. Wenn man schaut, wie viele tausend Polen da durchfahren nach Südtirol, einen Winterurlaub machen.
Das ist jetzt aber alles eher Winterthema, oder?
Die Tschechei ist zum Beispiel nicht nur Winter, sondern ist ein sehr starker Bergsteiger. Mhm. Aber die Marktgewichte ist anders, weil wir sind natürlich ganz stark. Und da ist Osttirol, glaube ich, momentan sehr gut am Weg. Wir haben also ein Spitzen-Marketing-Team, das muss ich auch dazu sagen. Wir haben so viele Leute, die im sozialen Medienbereich arbeiten, täglich. Also wir kochen jeden Tag eine neue Suppe und tragen die über unsere Kanäle aus. Also, das heißt, es spielt sich einfach immer mehr in dem Bereich ab.
Den Eindruck habe ich auch, dass da viel passiert und so, dass es in eine gute Richtung geht. Ich mache jetzt selber ein bisschen Social Media und im Grunde ist das ein Knochenjob. Du musst eigentlich immer dranbleiben. Jetzt würde mich interessieren, wie viele Leute im Tourismusverband Osttirol kümmern sich da um Social Media. Das ist ja eigentlich eine wahnsinnig aufwendige Geschichte.
Ja, da haben wir natürlich Agenturen als Partner. Da nehmen wir natürlich viel Geld in die Hand, damit es auch in die Breite kommt über die Kanäle. Aber wir haben also 6 Leute, die intensiv mit dem Thema, einschließlich der Marketingleiterin, die in dem Thema unterwegs sind. Und dazu haben wir natürlich noch Influencer, die wir fast wöchentlich in der Destination haben, die also eine neue Contents machen und die spielen wir dann über unsere Kanäle aus. Aber das ist eine Sache täglich. Also da ist täglich Bewegung und wenn man so zurückdenkt, 20, 30 Jahre wäre ja undenkbar geworden. Also in einem Output, was wir in einer Woche haben wir in einem ganzen Jahr früher nicht gehabt.
Wie kann man sich so ein Influencer-Business oder so einen Deal vorstellen? Man ladet den wahrscheinlich ins Hotel ein und der verbringt da seine Woche und liefert Content. Muss man dem dann zusätzlich noch Gage zahlen? Oder
wenn einer wahnsinnig viel Follower hat, ist er was wert. Nicht? Es gibt ja Leute, die Influencer, die Spitzenwerte aufweisen in der Verbreitung, denen muss man noch was geben, aber das haltet sich in Grenzen. Das sind so Beträge, Unterkunftskosten und 1.000, 1.500, 2.000 Euro für einen Content oder für zwei, drei Contents. Und die spielen wir dann aus. Und das ist und die Influencer natürlich über ihre Kanäle auch. Das
ja, da gibt es schon Leute, die wirklich viel Reichweite haben.
Ja. Nur ein Beispiel, was wir jetzt zum Beispiel mit Zomer Astana gewonnen für Trainingslager in Lienz. Die kommen mit der Tour de France Mannschaft. Da 4 Wochen trainieren, auf die Tour vorbereiten, was das für ein mediales Echo auslöst, muss man sich vorstellen. Aber die tun jetzt schon jeden Tag über ihre Kanäle und den Millionenkalender. Das kann man gar nicht vorstellen, was die für Verbreitung haben. Nicht? Und jeder Profi bei Astana macht das bei ihm selber auch. Die machen sich über die Mannschaft auch noch. Das ist eine Breite, was wir erreichen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man gar nicht zahlen.
Ich habe gesehen, die Astana Teamautos haben mittlerweile Osterol-Pickerlen auf der Scheibe drauf.
Und kriegen dafür kein Geld. Das muss man nochmal machen.
Wie funktioniert das, Franz, dass die kein Geld kriegen?
Wir haben früher Dings, Bohr-Engagement gehabt. Haben denen kein Geld gezahlt, sondern nur die Unterkunft.
Da ist zum Höhentrainingslager gegangen,
ja,
oder?
Ja, das ist bei das Gleiche. Nicht? War ein Riesending. Jetzt hat uns dann die Bohrer-Geschichte abgelöst.
Weggeschnappt
und zahlt jetzt, glaube ich, knapp 1 Million Euro im Jahr.
Gut, das haben wir aber auf dem Trikot.
Ja, war winzig, kein Clown drauf. Aber die haben niemals die Verbreitung, die sind nicht so aktiv wie Astana. Nicht? Und Astana, denen geht man wieder nichts. Wie lange es geht, weiß ich nicht. Vielleicht erhalten wir sie 3 Jahre. Aber was wir da für mediale Breite erreichen, das kann sich einer, der sich mit den Themen nicht beschäftigt, nicht vorstellen.
Darf ich noch mal ganz kurz einhaken? Ich glaube, der Winter und Sommer ist nicht ganz halbe. Wir sind immer noch 55 Sommer und 45 Winter, oder bin ich da richtig?
Ja, das ist richtig.
Ja. Und warum funktioniert der Sommer bei uns? Warum immer noch besser? Weil in Nordtirol, glaube ich, ist ja 60-40 Winter zu Sommer oder sogar 5.
Das liegt auf der Hand. Osttirol ist ein weitläufiges Wandergebiet mit unheimlich attraktivem Naturinhalt. Wir haben eine Saison, die fängt im Mai an und endet fast jetzt schon im November. Also die Saison ist ja viel länger.
Also ist nicht dass der Winter schlecht, sondern der Sommer einfach deutlich besser, dass du das...
Der Winter ist ja gut, die Winternacht hat eine höhere Wertschöpfung, das ist keine Frage, aber man muss auch wissen, es ist in Nordtirol eine Destination, wenn du das Ötztal hernimmst und das Zillertal und all, die sind natürlich sehr winterlastig, aber das macht die Infrastruktur, was die haben. Die haben ja Lifte ohne Ende, die haben Pisten ohne Ende, die haben natürlich die Betriebe sehr stark auf den Winter ausgerichtet. Osttirol ist ja in Tirol von den Regionen, die mit dem Ötztal miteinander die stärkste Sommerdestination. Also wir sind an erster Stelle, zweiter Stelle, dritter Stelle und mit Innsbruck Umgebung. Innsbruck Umgebung mit 40 Gemeinden und die Stadt kann man nicht vergleichen. Aber von den Urlaubsdestinationen, von den reinen Ferienurlaubsdestinationen sind wir in Tirol mit den Nächtigungszahlen im Sommer die Nummer 1.
Aber das Ötztal hat gezeigt, die haben im Winter das Geld verdient und im Sommer fest auch in Infrastruktur gebuttert und die haben uns glatt dann eingeholt oder sogar.
Nein, gleich auf.
Ja, eingeholt haben sie.
Welche Rolle spielt bei den Ötztaler der Downhill, Mountainbike-Downhill-Tourismus?
Das spielt alles mit. Also da haben die von Winter, die verdienen im Winter enorm viel Geld. Die Bergbahnen, die haben alle natürlich Gewinne, die sind wieder in Reinvestitionen platzieren müssen. Das hat einen steuerlichen Hintergrund. Aber die haben natürlich wahnsinnig viel in Freizeitparks investiert und viele andere Dinge, Erlebnisbäder und so. Und das rechnet sich jetzt. Also kommt jetzt natürlich außer, dass das der richtige Weg ist. Es muss insgesamt in ganz Tirol, und das Umdenken hat ja schon stattgefunden, dass man wesentlich mehr für den Sommer tut, auch bei den Liften. Die Südtiroler haben es uns vorgezeigt, die haben die Lifte bis 15. November offen im Sommer. Die wissen, warum sie das machen, aber die machen am Berg Inszenierungen.
Aber ist das bei uns ein Thema?
Ja, natürlich. Also klar, wir bauen ja Spielparks. Jetzt.
Also Obertiliach ist so ein Beispiel, oder?
Jetzt bauen wir ein Goldtrittgebiet drinnen für die Kinder, Familienlandschaft. Wir haben am Zetterswald oben einen Familienpark gebaut. Wir haben in St. Jakob drinnen oben bei der zweiten Sektion einen Familienpark hingebaut für die Kinder. Was Tolles. Da kommt noch eine nächste Investition. In Obertiliach haben wir was hergestellt, also das muss sein, damit es attraktiv ist, im Sommer auf dem Berg aufzubauen.
In Lienz haben wir ja relativ lang offen, die Bergbahn. Die gehört ja in den Rüstungsverband an der Gemeinde.
Ja.
Rechnet sich das oder ist das, zahlt man da viel dazu, dass man einen Herzen offen hat?
Ich nehme es würde sich nicht mehr rechnen. Also ja. Man muss einfach sagen, man muss das Angebot offen halten, damit es dann eine Nachhaltigkeit kriegt und in den Folgejahren immer stärkere Belegungen in den Betten einen Niederschlag finden.
Also es ist schon eine Investition in die Region
ja,
und
in, ja, in die Zukunft. Nein, das ist ganz klar, aber es ist wichtig, dass eine Stadt wie Lienz also im Sommer einen Lift, der so länger offen hat.
Aber wenn wir jetzt beim Hochstein sein, da würde ich da gerne schon im Bogen nochmal auf den Winter spannen. Ein Thema Winter, Hochstein war einfach der Skiweltcup. Das scheint Geschichte zu sein. Es hat ja geheißen, der Geschäftsführer Christian Scherer kommt nach der Ski-WM in Saalbach nach Osttirol, um sich die Situation am Zettersfeld anzuschauen. Ist das schon passiert?
Ja, also der ÖSV war schon da, das Zettersfeld, das ist einfach logistisch nicht möglich. Es war mir von vornherein klar, dass man am Zettersfeld kein Weltcuprennen ausrichten kann. Man muss ja wissen, die Zufahrtsstraßen und die Parkmöglichkeit oben, das ist ja ganz ein Truss von Übertragungswegen und vielen anderen mehr. Da brauchst du schweres Gerät oben. Wenn man sich vorstellt, einen Zielraum da im Bereich von Jugendheim zu machen, nicht erreichbar für die Gäste nicht, also keine Infrastruktur. Also das sind Dinge, der also von vornherein eigentlich für mich nicht möglich, also ja, nicht vorstellbar war.
Und ein letztes Mal den Hochstein beschneien für den Weltcup ist auch kein Thema.
Wir sind dabei, da noch unsere Bewertungen anzustellen. Man muss natürlich auf der einen Seite wissen, wir haben also einen Monat später die Olympiade vor der Haustür, Olympia Cortina.
Ah, und da wäre das dann quasi ein guter Trainingsberg für...
Also ich habe mit Cortina Marketing jetzt eine Kooperation aufgegleist. Es ist einfach eine Jahrhundertchance, das Olympische Loch in medialer Hinsicht über die zweite Dolomitenstadt zu spannen, über Lienz. Ich bin gerade dabei, mit der Bundesbahn einen Olympiazug nach Lienz zu führen. Also das kann, also da wurde
ein Zug... Also quasi eine direkte Zugverbindung...
Bis Lienz
und... Ja, gibt es eigentlich nicht, oder? Weil Cortina hat ja keine Zugverbindung mehr.
Nein, wir haben... Aber von der Cortina, da geht vorne die Busse ein.
Die Busse, ja. Wir haben ein wunderbares Mobilitätszentrum, das dafür natürlich angehalten ist, also einen Zug nach Lienz zu führen und von da natürlich mit einem komfortablen Bus während der Olympiade den Shuttle von Lienz nach Cortina zurück zu bewerkstelligen. Also da sind wir dabei. Man muss eins wissen, in der Zwischenzeit schlagen schon Olympiabuchungen in Osttirol sich nieder. In Doblach oben zum Beispiel vergeben sie jetzt Ferienwohnungen für die Woche, Olympiawoche und davor und danach um 7.000 Euro. Und dann muss man auch wissen, dass unsere Betriebe da ein bisschen mit dem Bettenbelegen verhalten sein sollten, weil sie erzielen in einem halben Jahr einen doppelten Preis.
Aber da muss man auch wahrscheinlich zu den Siliana und zu den Hochbuchstadtler sagen, hey Leute, passt auf.
Das haben wir eigentlich schon einmal angemerkt, dass man sehr verhalten sein soll jetzt mit der Belegung für die Olympiade, weil in einem halben Jahr kriegen sie einen doppelten Preis.
Weil es ist ja kein Weg, nicht? Von Silja nach Cortina fahre ich nicht einmal eine Stunde.
International gesehen ist Cortina Katzensprung von Lienz, international gesehen. Nicht? Und deswegen müssen wir da mitpartizipieren. Und wenn uns das gelingt, die Olympiade mit allen Facetten auch in Lienz zu etablieren, gedanklich, und auch vom Angebot her, wenn man richtig sagt, dann haben wir schon gewonnen und die Chance haben wir auch einmal. Also so alt wird von uns keiner, ich schon war nicht, dass wir noch zweites Mal vor der Haustür die Olympiade haben.
Darf ich zum Einhaken, aber hast du jetzt, dass du deswegen noch einmal das Hochsteinrennen stattfinden soll, oder ist das unabhängig jetzt? Hat das nichts miteinander zu tun?
Das ist die Überlegung, die wir anstellen. Natürlich, das hängt jetzt von verschiedenen Sachen ab. Ich bin ja da mit den Cortinesen im Austausch. Wir haben da ein Interreg-Programm beim Aufgleisen Marketing, da geben wir 80% Zuschuss. Das ist natürlich auch Kundensgeld, um eben die Olympiade in Lienz zu bewerben und natürlich Gäste nach Lienz zu bringen, weil Lienz ist wirklich in Reichweite und die Betten oben sind natürlich auch beschränkt, die sind gleich mal vollgebucht. Also das heißt, es schwappt alles nach Osttirol über.
Vor allem auch der Weg nach Antholz ist überhaupt nicht weit.
Das ist alles in der Nähe. Ja. Also das ist so zum Beispiel ein Defrektental drinnen, da muss man halt oben dann so einen, von über den Stadlersatlands Shuttle oben.
Mit Skidus, oder?
Nein, da gibt es ja diese Fahrzeuge, diese Kettenfahrzeuge mit Anhänger, nicht?
Also den Stadlersattel öffnen, aber halt mit Spezialfahrzeugen, oder?
Wir sind am Stadlersattel sowieso mit der Langlauf im Winter und wenn du hast so ein Kettenfahrzeug mit diesen Hänger, wie es das Bundesjahr eigentlich hat, dann kann man die oben und auf schatteln.
Also weil die Straße Richtung Antholz ist ja quasi als Loipe präpariert, oder? Also
nein, die Straße, da fahren sie wohl auf und ab, da macht auch der Oberseewirt oben seine Belieferung auf.
Im Winter?
Im Winter, ja.
Aber da ist eine Schneedecke drauf, weil ich habe da heuer ein Video gesehen von der Thalmayr, der ehemaligen deutschen Biathletin, der ist mit den Langlauf-Ski der Straße.
Ja, da fährt das Mischgerät regelmäßig mit Versorgungsmaterial und deswegen ist es das möglich, dass man da natürlich anschaut. Das ist ja eine Überlegung, aber das sollte man natürlich anschauen. Das ist eine Riesenattraktion, wenn ich halt in Defekten da drin logiere oder wenn ich halt eine Hostel über, ich fahre auf den Übersee und fahre mit dem Shuttle oben zur Biathlon.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja. Das sind ja tolle Bilder.
Das sind ja tolle Chancen Bilder. Das müssen wir alle nutzen. Wir arbeiten dran und das ist einfach im Umfeld des Weltcuprennens. Wir haben ja vertragliche Verpflichtungen noch für 2025. Und da stellt sich die Frage, macht man am Hochstand des Weltcuprennens ein Publikumslaufwärts oben? Natürlich kann geben. Das ist auch, rechnet sich nicht, ist auch nicht zu rechtfertigen. Und das Weltcuprennen ist im Verständnis zur Bevölkerung auch schwierig zu argumentieren, aber im Zusammenhang mit der Olympiade natürlich muss man die Überlegung anstellen und da müssen wir in den nächsten 14 Tagen zu einer definitiven Entscheidung kommen. Ich habe zwei Möglichkeiten, ich kann es falsch oder falsch machen, weil was ich tue, ist immer falsch.
Ist es so, also der Skiclub, glaube ich, hat den Weltcup schon über Jahre mit sehr viel Herz gemacht. Ich würde Ihnen so eine Abschlussveranstaltung ehrlich gesagt gönnen. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, dass es schwierig ist, ein Weltcuprennen zu machen und zu den Leuten zu sagen, aber ihr dürft mit den Ski nicht runterfahren. Insofern verstehe ich die Aussage, ich kann es leider falsch und falsch machen schon, ja.
Aber gut, man muss da natürlich schon auch ein bisschen dicke Haut haben. Wie du richtig sagst, der Skiclub hat sich da über Jahrzehnte engagiert, hat das wirklich wunderbar gemacht, war ein Riesen-Event. Und dass man da jetzt also leichtfertig das 25er Weltcuprennen sausen lässt, da bin ich an und für sich nicht der Mensch dafür. Da muss ich dazu sagen, da muss man da mal gerade davor hinstellen, wir machen es oder wir machen es nicht.
Wer entscheidet das unterm Strich?
Es sind Gespräche im Gang, also im Prinzip die Stadt und der Verband, weil wir sind die Haupteigentümer der Bergbahn. Der Verband ist der Hauptzahler natürlich, nicht? Es ist ein touristisches Ereignis, also es ist auch so. Und so leichtfertig da jetzt zu kneifen und zu sagen, Lienz ist nicht mehr imstande, den Vertrag zu erfüllen, wirft auch kein gutes Licht auf uns. Ja.
Also ich wage die Prognose zu sagen, dass das Weltcuprennen wahrscheinlich doch 25 erst dann einen Abschluss finden wird und die 200 Hochstein-Fans, was ein bisschen schimpfen, wird der Franz ertragen. Und wie der Michael richtig sagt, es war ja schön. Es ist eine tolle Marketingaktion und allein deswegen ist es der Wert. Und zur Chancen lässt man nicht aus und einen Vertrag anständig zu erfüllen und das sauber abzuschließen, hat ja eine Qualität.
Ja, jetzt nochmal, wie ich schon gesagt habe, in Verbindung mit der Olympiade ist es eine Jahrhundertchance. Also wir haben Damen-Weltcup, die Cortineser haben jährlich auch Damen-Weltcup-Rennen, da ist ja schon eine Klammer drüber. Und wenn jetzt da drinnen das Weltcup-Rennen ist, einen Monat später, und wir diese Weltcup-Piste für Trainingszwecke, für die Nationalmannschaften, sind ja 40 Nationen, denen anbieten, dann werden wir das natürlich in Vienna vollbringen, sind zusätzliche Nächtigungen und zudem sind da permanent Journalisten da, wenn da Leute trainieren. Also ist ein weiteres Argument, um das zu machen, aber wie gesagt, die Entscheidung ist nicht gefallen, ich werde da mit meinen Gremien verhandeln müssen, aber meine Argumentation ist an und für sich jetzt schon zu hören gewesen.
Man muss ja sagen, dass der Werbewert vielleicht das nächste Jahr tatsächlich noch ums Eizel größer ist, weil ich kann mir vorstellen, wenn die Frederica Brignone jetzt in Lienz diesen Riesendorlauf gewinnt, ich will nicht wissen oder frage nicht, was dann los ist. Dann sind die Italiener die Tränen durch.
Ne? Wenn man sich erinnert, war Alberto Domma in Lienz, war was da die Hölle los war, wo der in Lienz gefahren ist.
War ein legendäres Rennen, da erinnere ich mich noch immer zurück, wie wir das dann von Deutsch und Deiner geholt haben, das Rennen. Das war also eine Nacht- und Nebelaktion, da hat uns der Werner Grissmann auch mit seinen Connections voll unterstützt. Das war ein Riesenerfolg. Und seitdem ist in Lienz eigentlich das Weltcup-Thema ein jährliches Ereignis gewesen, das nicht wegzudenken war. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir da tun. Also auf jeden Fall. Ja.
Aber vom ÖSV gibt es grünes Licht, dass das eine Variante ist, die für Sie denkbar ist.
Wir haben einen Vertrag.
Also ÖSV will ja eigentlich am Hochstein nächstes Jahr noch ein Rennen haben.
Wir haben einen Vertrag. Man muss schon sagen, der österreichische Skiverband hat natürlich sich auf diese Aussagen oder die, was zuletzt also eigentlich kommuniziert worden ist, dass es mehr als fraglich ist, dass wir da am Hochstand überhaupt jemals noch einen Lift einschalten im Winter, haben die natürlich sich müssen verständlicherweise umschauen.
Man muss ja sagen, dass die Kommunikation vielleicht suboptimal war, oder?
Ja, das kann man durchaus sagen, dass das nicht optimal war. Aber der österreichische Skiverband hat natürlich sich müssen umschauen, was ist, wenn Lienz wirklich jetzt im Winter nicht aufsperrt. Und da haben sie, glaube ich, schon ersatzartig gefunden, die sie dafür anbieten und die müssen natürlich auch in den nächsten Tagen entscheiden, weil die Länderkonferenz ist am 22. März nächste Woche.
Ich hätte gesagt, wir schließen jetzt das Thema Winter ab und wagen vielleicht noch einen kurzen Blick in den Sommer. Wie siehst du die bevorstehende Sommersaison? Was wird sich da tun? Bist du optimistisch? Sind die Betriebe optimistisch?
Also für den Sommer bin ich sehr optimistisch. Also da muss ich sagen, man muss da immer sagen, der Sommer ist an und für sich bei uns erstens einmal nicht schneeabhängig, sondern zweitens haben wir viele Schönwettertage. Wir haben also ein ausgedehntes Wandergebiet mit vielen Naturerlebnisinhalten. Wir haben das Angebot ausgebaut, also auch für Familien und für vieles andere mehr. Das waren Investitionen der letzten 5 Jahre. Ich meine, ich weiß, dass wir jetzt den Wichtelpark nochmal um 500.000 erweitern, dass wir weg der Cinema 500.000 in Virgen bauen. Also da ist wirklich Angebot ohne Ende da. Und so gesehen mache ich immer im Sommer weniger Sorgen wie im Winter. Die Frage ist immer wieder die Bettenkapazitäten, an denen kann es scheitern. Aber für den Sommer bin ich wirklich sehr, sehr zuversichtlich.
Ich glaube, das war jetzt ein schöner Abschluss unseres Podcasts. Fein, dass du da warst, Franz. Was mich besonders freut als Journalist, wir haben jetzt in diesen gut 40 Minuten auch sogar ziemlich was Neues, der Frog. News.
Was ist da neu? Was ist da neu?
Ja, also dass das Skirennen doch wieder Thema ist.
Das ist Thema, ja. Die Entscheidung fällt in den nächsten Tagen, aber ich kann ja niemanden vorgreifen. Meine Argumentation kennt man. Das ist also eine marketingtechnische Angelegenheit. Das ist eine Sache Verantwortung im Tourismus. Ich bin jetzt nicht Kommunalpolitiker in der Hinsicht da, sondern ich bin als Tourismusobmann da. Und da hat natürlich Tourismus schon die ausschlaggebende Kraft, die ich vertreten muss. Nicht?
Ja, und ich denke, das ist jetzt ein schönes Abschlusswort. Dieter, was ist dein Fazit von unserem ersten Podcast mit Gast?
Es war spannend. Also ich sehe das gleich wie du. Der Franz hat uns sehr fein, sehr viel Neues erzählt. Sehr viel Bekanntes, aber es haben wir auch einen tollen Nachrichtenwert jetzt in unserem Podcast. Und in dem Sinn ist das Experiment mit dem Gast, mit dem ersten, mehr als gelungen, würde ich sagen.
Sehr wohl. Ich glaube, es war eine feine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer auf viele Hörer. Wir freuen uns auf Feedback und auf Anregungen. Vielen Dank und Servus.
Sam, sage ich Dankeschön. Juhu!